muss ich dir einfach mal vorstellen. Du kommst als vollkommen fremde Person zu deinem Protagonisten, der kennt dich nicht und du willst von ihm in kürzester Zeit alles über sein Leben wissen. Alles. Nicht nur seine Geschichte, sondern seine tiefsten, innersten, persönlichsten Gedanken und Gefühle. Das willst du wissen. Warum sollte dir der das erzählen?
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Hi Marvin, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Kannst du uns einmal kurz erzählen, um was es in deinem Text geht?
Klar, also es geht um den Pianisten João Carlos Martins, der früher einer der renommiertesten Pianisten Südamerikas war. Ganz toller Bach-Interpret vor allem. Und durch eine Reihe von Schicksalsschlägen, also ein Unfall war dabei, ein Überfall und auch Krankheit. Durch diese Sachen verlor er eben die Kraft in seinen Händen. Und 20 Jahre konnte der kein Konzert geben, also überhaupt nicht professionell spielen. Und vor ein paar Jahren hat sich eben jemand bei ihm gemeldet und hat ihm ein Geschenk gemacht, einen speziellen Handschuh, durch den er eben wieder Klavier spielen kann. Und genau, ich habe ihn halt eben bei einem Konzert begleitet.
Kannst du dich an den Moment erinnern, als du das erste Mal von ihm erfahren hast und dachtest, so, das ist ein Mensch, den finde ich so spannend, dass ich ihn treffen will und über ihn schreiben möchte?
Ja, das war schon lange, lange vor der eigentlichen Reportage. Also das war, glaube ich, eben ein kleiner Clip bei Twitter, eine Minute lang, wo er gespielt hat. Und du siehst in seinem Gesicht einfach, wie viel Trauer und wie viel Erleichterung da drin gesteckt hat in seinem Gesicht. Also später habe ich dann rausgefunden, dass das eines der ersten Male ist, dass er wieder mit den Handschuhen spielen konnte. Und er hat da ein Stück von Bach gespielt. Und ich war so berührt davon, also es ging total viral auf Twitter. Ich war so berührt, dass ich mir das gespeichert hatte. Also gar nicht so sehr, ich habe da gar nicht an eine Reportage, glaube ich, gedacht, sondern ich fand das so einfach so berührend und habe das einfach mal abgespeichert. Und später habe ich es dann irgendwann wieder rausgekramt und dann entschieden, ja, eigentlich kannst du dir den Typen mal genauer angucken, was mit dem passiert ist.
Wie hat er dann reagiert, als du ihn angeschrieben hast?
Das war auch so ein Ding. Ich wusste gar nicht, wie ich den kontaktieren sollte, weil er ist halt in Brasilien schon schon ein Star. Und er hat eine Website, eine Stiftung, die Bach-Stiftung. Die habe ich versucht anzuschreiben, aber da ging halt keiner ran. Also die war irgendwie quasi lahmgelegt. Und es war so ein bisschen Heckmeck, wie ich den erreichen sollte. Und ja, das ging dann über tatsächlich am Ende über Instagram, habe ich seine PR-Beraterin erreicht. Und die hat relativ schnell gesagt, hey, ich rede total gerne mit dir. Ich hatte schon mal Kontakt mit einem Journalisten aus Deutschland und war da total offen für und hat gerne seine Geschichte erzählt.
Und wie konntest du mit ihm sprechen? Sprichst du Portugiesisch oder?
Nee. Also das erste Gespräch, das war ja so ein Vorgespräch nach dieser ersten Kontaktaufnahme. Und wir haben Englisch gesprochen. Man hat aber gemerkt, sein Englisch ist ein bisschen eingerostet. Und deswegen habe ich dann für die Recherche, als ich ihn letztendlich besucht habe, entschieden, eine Übersetzerin mitzunehmen, die einfach just in case einspringen kann.
Und habt ihr dann viel mit der Übersetzerin gearbeitet, oder?
Genau, die war halt dabei als Übersetzerin, aber ich finde, so eine dritte Person ist manchmal auch ganz hilfreich, weil es sich dann nicht so wie so ein klassisches Interview manchmal anfühlt. Also die war ganz toll, Livia heißt sie, weil wir halt zu dritt irgendwie so geschnackt haben. Ja, also die hat nochmal so eine ganz schöne Stimmung reingebracht und bei dem Maestro, also alle nennen ihn Maestro, bei ihm war es halt so, dass er einige Sachen auf Englisch sagen konnte, aber wenn es dann wirklich so ins Detail geht, hat er dann Livia angeguckt und auf Portugiesisch dann die Geschichte erzählt und sie hat das total toll wiedergegeben und er hat dann am Ende so gesagt, ja, that's it, genau so wollte ich es ausdrücken und das konnte er eben auf Englisch selber nicht so gut.
Ja, wir waren gerade mit der Reportageschule in der Ukraine für Auslandsreportagen und ich finde, das muss man auch erstmal ein bisschen lernen, mit einer Übersetzerin zu arbeiten oder mit einem Übersetzer, sozusagen, dass man auch immer nur so kleine Häppchen sich sagen lässt vom Protagonisten und dann entsprechend übersetzen lässt und nicht zu lange Zeit verstreichen lässt bei einer Antwort. Hat das sofort geklappt bei dir oder wusstest du, wie das so funktioniert? Ganz gut schauen.
Ja, also ich hatte den Vorteil, dass die Livia bereits für eine andere Kollegin übersetzt hat. Also die haben schon zusammengearbeitet. Livia ist eigentlich auch keine klassische Übersetzerin, also keine Dolmetscherin, sondern sie arbeitet eigentlich in einer Wirtschaftsfirma. Und aber die hatte eben schon Erfahrung, die wusste ganz genau, was braucht ein Journalist, also dass es eben auch um diese wörtlichen kleinen Details geht und nicht eine Zusammenfassung. Also die war vorher schon gut gebrieft und ich hatte da einfach Glück.
Du hast ja vor der Henry-Nannen-Schule Klavier studiert und danach dann auch kurz Design. Und in der Geschichte geht es sozusagen um beides. Also es geht um einen Pianisten und später geht es um den Designer, der dem Pianisten hilft. Hat dir das geholfen bei der Recherche?
Also nur ganz, also ich habe kein Modedesign studiert, das war Modejournalismus und der Bira, der Designer, der macht ja auch was komplett anderes. Also der designt ja Produkte. Aber was die Musik angeht, das hat auf jeden Fall geholfen. Es war auch so, dass er anfangs gar nicht wusste, also dass der Maestro gar nicht wusste, dass ich Klavier spiele. Ich habe das natürlich meinem Ressortleiter damals gesagt und das war auch der Grund, weshalb ich, glaube ich, da so den Vertrauensvorschuss bekommen habe. Und es hat aber auf jeden Fall geholfen, weil du musst dir das so vorstellen, Martins ist eigentlich in Brasilien, also er ist ein Star. Der ist überhaupt nicht, also der erzählt zwar sehr gerne seine Geschichte, aber der ist auch ein Medienprofi, der hat Erfahrung damit. Und der hat als erstes nicht verstanden, weshalb so ein komischer, junger Typ aus Deutschland so viel Zeit mit ihm verbringen will, ja, dass er dem so auf den Sack geht, dass es nicht reicht, eben eine Stunde lang mit dem zu quatschen, sondern dass man den, also ich war, glaube ich, insgesamt 10 Tage da, dass man den fast jeden Tag, also wenn es geht, trifft. Und das hat er nicht verstanden. Und irgendwann, so ab der Hälfte, haben wir dann angefangen, auf einem bestimmten Level über Musik zu sprechen, wo er gemerkt hat, aha, also der hat auch irgendwie Ahnung davon und der weiß, was ich meine. Und ich glaube, dieser Knackpunkt, dass er dann am Ende ganz aufgemacht hat, kam auch nur dadurch, dass ich eigentlich ungewollt etwas für ihn am Klavier gespielt habe. Ich wollte das überhaupt nicht, aber es war Zufall.
Was heißt ungewollt?
Also ich habe so ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe früher, ich habe etwas gemacht, das nennt sich Jungstudium. Da war ich, habe ich mein Abi noch nicht gemacht. Das war vorher. Also ich habe mit 15 war ich schon an einer Musikakademie als Jungstudent. Das heißt, du hast bei Dozenten, Professoren Unterricht, aber bist kein eingeschriebener klassischer Student, weil du bist ja noch kein, hast ja dein Abi noch nicht gemacht. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich war da einfach viel zu faul. So. Und dann, keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich Klavier spiele, denke ich so, ich spiele nicht so gerne vor, ich hasse es. Ja, ich spiele gerne für mich, aber ich hasse es vorzuspielen. Und Martins hat, das war so eine Szene, er hat einen Schüler, beziehungsweise er hat zwei Schüler und ein Schüler hat ihn besucht. Und er hat eine Unterrichtsstunde gegeben und die haben wir, die habe ich beobachtet. Und der Schüler hat eben eine Nocturne angespielt von Chopin. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich auch noch spielen. Und es ist mir ausgerutscht, weil ich so erinnert wurde an meine Vergangenheit. Also ich habe jahrelang nicht mehr wirklich Klavier gespielt. Und das hat er natürlich aufgegriffen, weil er zum ersten Mal gehört hat, aha, der ist nicht nur Journalist, sondern er hat auch gespielt. Und er sagt, ja, spiel mal. Und es war unfassbar unangenehm, weil die Eltern dieses Schülers da waren, der Schüler war da, der Maestro war da, unser ganzes Team war da, die Fotografin, der Übersetzer, Martins, also das war ein Publikum. Mhm. Und alle haben dann gesagt, ja Marvin, spiel doch was und so. Und ich so, oh Gottes Willen, nein. Ne? Also, und da wusste ich aber, ich komme da nicht raus. Und dann habe ich halt das gespielt und also wir wussten beide, ja, das war schon verbesserungswürdig, aber
wie hat er reagiert? Was hat der Maestro gesagt?
Er hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass du spielst und dass du so spielst, hätte ich dir nie im Leben vorgespielt. Weil, also ihm ist es halt einfach sehr peinlich, das liest man ja auch am Anfang des Textes, weil er einfach diese, also nicht mehr ohne diese, ich nenne es mal Behinderung, spielen kann. Also seine Hände sind ja kaputt, ne? Und er kann ja einfach nur total zerstückelt spielen. Das kann man ja noch nicht mal wirklich spielen nennen, sondern es sind halt Übungen, durch die er eigentlich eher so seine Hände trainiert. Und ich habe da halt mit Ach und Krach diese Nocturne durchgespielt. Und auf der einen Seite hat er natürlich gescherzt, ne? Also es war ein bisschen peinlich. Aber auf der anderen Seite war das total der Opener, weil der verstanden, also er hat dann gesagt, ich habe verstanden, weshalb sie dich ausgerechnet hergeschickt haben.
Wie ist das bei dir vor so Treffen mit Protagonisten? Bereitest du dich da intensiv drauf vor oder lässt du der Intuition auch irgendwie viel Raum? Ich habe mal gehört, dass manche Reporter auch sowas wie ein methodisches Unvorbereitetsein irgendwie pflegen. Liest du alles? Hast du über den Martins alles gelesen und angeschaut, was du irgendwie finden konntest im Internet?
Ja, klar. Also als Vorbereitung ist es natürlich, du solltest alles wissen. Das ist natürlich da. Also du solltest es, also ob du das am Ende auf Papier schreibst oder also in irgendeiner Form dabei hast, ist nochmal eine andere Sache. Aber du solltest vorher natürlich alles wissen und das war bei mir halt der Fall. Ich habe mir so viel angelesen, wie es irgendwie geht. Und der Vorteil bei Martins war halt einfach, dass er ein Promi ist. Also zufälligerweise wurde gerade in São Paulo eine Ausstellung über sein Leben veröffentlicht, die ich mir halt angeguckt habe, während ich da war, wo wir uns auch das erste Mal getroffen haben. Es gab eine ganz detaillierte Doku von einer deutschen Regisseurin. Es gab diverse Berichte, auch schon im Spiegel, also vor über 20 Jahren, ne, haben sie über ihn berichtet in der New York Times und das alles habe ich mir halt eben angeguckt. Und deswegen konnte ich mir auch recht detailliert dann auf Fragen eingehen. Im Gespräch war es dann so, dass ich mir das alles, also ich hatte ein iPad mit das gab mir immer so Sicherheit. Also ich mag es eigentlich gerne, dass der Gesprächspartner vergisst, dass es ein Interview ist. Es macht mir selber auch mehr Spaß. Ich finde auch, dass, also wenn die diese Situation vergessen, dann reden die auch anders mit dir, reden die besser mit dir. Und deswegen hatte ich zwar dieses iPad mit allen Fragen, aber ich habe es eigentlich eher so benutzt, wenn ich mal einen Durchhänger hatte. Genau, sonst war es eher so, dass wir mal ja über Stöckchen und Hölzchen dann von A zu Z zu M immer mal ein bisschen gesprungen sind.
Und auf dem iPad hast du dann einen ausformulierten Fragenkatalog?
Genau, ich hatte eben so Blöcke, ne, so weiß ich nicht, Vergangenheit, Kindheit, das letzte Konzert, also solche Themenblöcke eben und dann einige detaillierte Fragen.
Und war dir, bevor du ihn das erste Mal getroffen hast, klar, was für eine Geschichte du über ihn erzählen willst in einer Reportage? Oder war das dann erst, als das Material fertig, als du es fertig zusammen hattest, klar für dich?
Naja, die Grundgeschichte, die ist ja schon relativ klar. Ja, also ganz großer Pianist, Hände kaputt, kriegt Spezialhandschuhe, kann wieder spielen. Das war ja die Geschichte, die so viral gegangen ist und die auch schon rauf und runter berichtet wurde. Und was ich eben gedacht habe am Anfang war eben, dass ja, es irgendwie klingt ja märchenhaft, also gar nicht so schön märchenhaft, sondern ich habe ja immer, also ich habe dann gedacht, also wo ist der Haken? Also der kann ja jetzt nicht spielen wie früher. Also ich dachte an Anfang so ein bisschen, das ist irgendwie ein Scam. Also ne, also ich hatte da irgendwie so meine Zweifel. Da habe ich so ein bisschen geguckt und Videos gesehen und habe dann halt natürlich erfahren, dass der nicht so spielen kann wie früher, aber halt für seine Verhältnisse, er kann wieder einfache Sachen spielen. Und das ist halt so ein Riesenschritt für ihn, dass ich mir das genauer angucken wollte. Und die Schwierigkeit oder eigentlich die Essenz dieser Geschichte war dann eigentlich, wie ist der persönliche Weg von ihm dahin? Also also was macht das denn eigentlich mit einem Vollblutmusiker, wenn du das verlierst, was dir am heiligsten ist, deine Hände? Ne? Was macht das mit ihm? Und wie kam der dahin? Wie ging es ihm damals? Wie geht es ihm heute? Und wenn es ihm eben nicht, immer noch nicht so gut geht, wie in seinem ursprünglichen Zustand, wie kommt er damit klar? Ja, weil er fährt ja mit angezogener Handbremse quasi. Ne? Und also dieses, ich will 100% geben, aber ich kann es einfach nicht. Das wollte ich bei ihm halt rausfinden. Genau. Achso, ich glaube, das war eine andere Frage. Deine Frage war ein bisschen anders, ne? Ja, das kam eben durch die Recherche am Ende, ja.
Genau, es ist dann am Ende der Recherche, weil es ist dir klar geworden. Die Geschichte geht darum, wie er mit seinem Schicksal zurechtkommt jetzt.
Genau, also es ist ja immer so, du fährst ja irgendwie los, weil du irgendetwas interessant findest. Bei ihm war es eben schon ein bisschen mehr ausformuliert. Aber was am Ende rauskommt, das merkst du natürlich auf dem Weg. Ja. Also, ja.
Ja. Und musstest du ihm viele Fragen stellen, damit er so ins Erzählen kommt? Oder ist er selber ein großer Erzähler, sage ich mal?
Der erzählt fantastisch. Ist ein großer Redner, großer, auch ein unfassbar witziger Typ. Und das Besondere an ihm ist, kennst du ja vielleicht, es gibt ja so Leute, die quatschen einfach viel. Also die labern einfach. Und dann sagst du, ey, komm auf den Punkt. Und bei ihm war das Ding, dass er immer sehr, sehr interessante Sachen erzählt hat. Also ne, er hat dann irgendwie, also zum Beispiel dieses Detail mit seinem Flügel, mit seiner Decke, die geformt ist wie ein Flügel. Ne? Mhm. Ich hab als erstes gar nicht gesehen, dass das die Form eines Flügels hat, sondern ich habe einfach nur gefragt, sag mal, warum ist denn deine Decke schwarz? Und er hat dann angefangen, ja, früher in den 50ern, in den 60ern. Und dann dachte ich so, um Gottes Willen. Ne? Aber es ging dann los und er hat dann irgendwie den Schlenker gemacht. Dann hat er gesagt, ja, irgendwie Jackie Kennedy war damals Nachbarin von ihm, weil das war so die Spitze seines Erfolgs. Und er hat dann nahe des Central Parks gewohnt und also kam dann darüber und irgendwann 20 Minuten später kam er dann darüber, ey, ach übrigens, ich habe die Wohnung hier selber gebaut und habe den Architekten eben gesagt, dass der die Form eines Flügels bauen soll. Also ja, Wahnsinn. Er erzählt halt schon sehr, sehr gut, aber da ist halt eben auch so die Gefahr, dass der einfach lossprudelt wie so ein kaputter Feuerhydrant, der, weißt du, einfach so, und da musst du den halt so ein bisschen lenken. Ja.
Ist dir dann im Interview oft schon klar, was so die sprechenden Details sind, die du brauchst für die Reportage am Ende? Also zum Beispiel, dass seine Wohnung geformt ist wie ein Flügel. Hörst du das so im Interview und denkst, wow, super, das brauche ich für die Reportage? Oder ist es mehr so, dass du erstmal alles mitschreibst oder vielleicht sogar auch aufnimmst auf Tonbänder und dann, wenn du das Material sortierst, dann eher dir klar wirst, was alles reinkommt?
Beides, würde ich sagen. Also prinzipiell ist es ja immer so, es gibt ja immer so dieses Bild, ne? Also du ziehst los wie so ein Fischer und wirfst erstmal alles aus und nimmst alles mit, was irgendwie geht, ne? Und deswegen, also ich bin Typ, ich nehme alles auf, also wenn es irgendwie geht. Bei den langen Gesprächen war es eben so, dass ich das Band, also dass das Handy nebenher laufen habe, einfach weil ich kann nicht so schnell schreiben und unterhält man sich halt einfach besser. Entschuldigung. Und bei ihm war es halt so, auch wenn er halt so viel geredet hat, hat er manchmal so, also bei diesen persönlichen Sachen, also er hat ja auch seine depressiven Phasen gesprochen, wo er halt sogar an Suizid gedacht hat. Und also diese Frage, was macht das eigentlich mit ihm, wenn er nicht mehr spielen kann? Das musste man ihm schon, also da musste ich ihn schon so ein bisschen in Anführungsstrichen mürbe machen, weil er, wie gesagt, anfangs nicht verstanden hat, warum ich diese Sachen wissen will. Weil normalerweise wollen die Journalisten halt nur diese Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte und mich halt eben mehr interessiert. Und das hat er eben erst verstanden, als wir auf eine ja bisschen tiefer gehende Ebene kamen, also wo es dann wirklich auch um persönliche Sachen ging. Und also das manchmal bei diesen Gesprächen, bei diesen langen Gesprächen sagen die Protagonisten am Ende zu mir, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie Therapie. Das kam mir schon ein paar Mal vor. Und wenn du dieses Level erreicht hast in Interviews, ich glaube, dann hast du wirklich eine Connection zu den Leuten erreicht. Dann hast du wirklich auch Sachen im Blog sozusagen, die über diese eigentliche Geschichte nochmal ein bisschen hinausgehen. Und das ist halt das wahre Gold. Ja. Mhm.
Also du stellst schon auch viele Fragen und lenkst so ein Gespräch schon in gewisse Richtungen und hast schon einen Plan irgendwie. Dann, du hast auch gesagt, du hast auf deinem iPad dann diesen Fragenkatalog mit den Blöcken.
Ich habe zwar diesen Plan, aber ich verwerfe den in den Gesprächen auch. Also ich hasse Interviewsituationen, die wie klassische Interviews sind. Also ich mag das, wenn man sich einfach unterhält wie in einem Gespräch. Und deswegen könnte ich mir eigentlich auch nicht so, also ich sage niemals nie, ne, aber ich könnte mir das eigentlich nicht so vorstellen, diese, weißt du, diese 5-Minuten-Slots, die du manchmal hast mit Movie-Stars, ne? Für den neuen Film XY. Also das ist nicht so mein Style. Also ich mag es sehr, sehr lang mit den Leuten zu sprechen, mir die Zeit auch dafür zu nehmen. Und in diesen Gesprächen war es halt so, dass ich den nicht nur gelöchert habe, also meistens war es natürlich so, aber ich habe auch Sachen von mir erzählt. Und ich finde, wenn es halt um diese Sachen geht, also wir haben zum Beispiel auch über Stage Fright geredet. Also das ist die Auftrittsangst. Ne? Also es ist nochmal ein bisschen was anderes als Lampenfieber, sondern bei ihm war es wirklich so, er hatte richtig, richtig Angst, bevor er auf die Bühne geht. Wenn er am Flügel sitzt und anfängt zu spielen, dann ist alles gut. Aber davor war es richtig schlimm. Und er hat ja auch erzählt, er ist abergläubisch, er trägt immer was Blaues und hat da halt, also, ne, also was ihm Glück bringt. Ich habe dann gesagt, ich hatte genau das Gleiche. Ne? Also ich habe mich so schlecht gefühlt, mir war übel. Ich habe teilweise gekotzt vor Aufregung. Ich hatte einmal so einen kleinen Shot Whisky getrunken, weil ich so aufgeregt war. Und wenn du ihm solche Sachen erzählst, das hatte natürlich nichts mit der Reportage zu tun, aber das hat ihm das Gefühl gegeben, hey, der versteht, wovon ich rede. Das ist jetzt nicht einfach nur so, ich will wissen, ich will dieses Detail wissen, sondern der versteht wirklich, was ich meine. Und ich finde immer, wenn du die persönlichsten Dinge von Leuten erfahren möchtest, dann musst du auch so ein bisschen was investieren. Weil du willst ja, also, musst du dir einfach mal vorstellen, du kommst als vollkommen fremde Person zu deinem Protagonisten, der kennt dich nicht und du willst von ihm in kürzester Zeit alles über sein Leben wissen, alles. Nicht nur seine Geschichte, sondern seine tiefsten, innersten, persönlichsten Gedanken und Gefühle. Das willst du wissen. Warum sollte dir der das erzählen? Warum? Manche machen das, aber ich glaube, damit die das machen, musst du halt auch so sie irgendwie so ein bisschen spüren lassen, dass du keine Maschine bist, sondern dass du halt ein Mensch bist, der auch irgendwie da Erfahrungen hat. Also da kommen wir halt zum Thema Nähe, ne? Also das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt einem Politiker diese Sachen erzählst und ne, also aber ich finde halt, um Nähe zu bekommen, musst du auch so ein bisschen Nähe zulassen.
Es macht ja dann auch irgendwie ein bisschen Spaß, wenn man von sich selber mal ein bisschen auch was erzählt. Und man hat ja auch irgendwie so ein, ich kenne das von mir, dass ich dann das Gefühl habe, so jetzt kriege ich so einen tiefen Einblick in das Leben von einem anderen Menschen. Passt es zur Situation oder es fühlt sich auch einfach dann gut an, sich selber mal ein bisschen zu öffnen. Also es ist ja auch was ganz Menschliches, glaube ich.
Weiß ich nicht so genau. Ich stimme dir persönlich zu, weil ich das eben auch mag. Das ist ja diese normale Gesprächssituation, ne? Ja. Aber es gibt ja auch genauso viele, die sagen, nö, also warum sollte ich denn dem Protagonisten irgendwas von mir erzählen? Weil ich bin ja der Journalist und ich bin der, der die Fragen stellt. Der hat ja, was ich denke oder was ich, das tut ja hier überhaupt nichts zur Sache. Und ich kann das schon verstehen. Es ist ja auch diese, ja, Distanz bewahren und so. Du bist ja nicht deren Freund, ne? Also wir hatten auf eine sehr freundliche, also ich würde nicht sagen freundschaftliche, aber sehr freundliche, persönliche Weise gesprochen. Aber am Ende sind wir ja keine Freunde und so, ne? Und ich finde, das ist auch ein Unterschied, den man sich immer wieder vor Augen führen muss. Also wenn du im Gespräch, ich sag mal, ein sehr privates, persönliches Verhältnis aufbaust, heißt es überhaupt nicht, dass du das beim Schreiben reinnimmst, sondern beim Schreiben bist du eine andere Person. Beim Schreiben hast du schon alles und du machst dann diese persönliche Seite so ein bisschen beiseite schieben. Ne? Aber im Gespräch, bist du halt auch ein Mensch, so wie diese andere Person auch.
Ja. Nochmal kurz zum so Mitschreiben und so weiter. Du hast gesagt, du nimmst alles auf und schreibst dann gar nicht mit.
Also ich würde gerne, also genau, ich schreibe in diesen langen Gesprächen relativ wenig auf. Wenn ich ihn halt irgendwo begleite, zum Beispiel beim Üben, wir waren bei einer Orchesterprobe dabei, auf dem Weg zum Konzert, also wo du halt irgendwie unterwegs bist. Ich wechsle immer. Also ich schreibe da mit und ich wechsle immer zwischen, ich schreibe alles auf dem Blog und ich schreibe alles auf dem Handy mit. Beides hat Vor- und Nachteile. Beim Handy ist es manchmal so, du schreibst so schnell, dass du so viele Tippfehler hast und wenn du nicht eine richtig gute Autokorrektur hast, ist das so Kauderwelsch, dass du überhaupt nicht verstehst. Wenn du keine klare Schrift hast, schreibst du so unordentlich, dass es ebenso Kauderwelsch ist und du überhaupt nichts verstehst. Es ist so ein, in den Gesprächen schreibe ich halt nicht mit, weil, ja, aus den Gründen, die ich halt einfach genannt habe. Aber wenn du es kannst, würde ich es eigentlich gerne, weil du hast dann 3-4 Stunden aufgenommen und es ist da einfach nochmal so ein Pain in the ass, das alles nochmal anzuhören. Deswegen, und wenn du aufschreibst, dann machst du halt automatisch schon, du filterst ja schon die Wichtigen von den Unwichtigen. Ne? Das ist eben der Vorteil. Ne?
Ja, und dann, wenn du die Tonbänder nochmal anhörst, dann schreibst du sozusagen, transkribierst du alles händisch nochmal oder was?
Ja. Also ich habe diese ganzen Programme hier, so was gibt's da, Trint und sowas, habe ich schon alles ausprobiert. Du musst es am Ende sowieso anhören, weil du, also der transkribiert nicht 100%. Also das heißt, du musst es so oder so anhören. Und das Nervige bei solchen Programmen ist es halt, der übersetzt ja alles. Der transkribiert ja alles. Also jedes M und jedes Ä. Und wenn du das eben einfach nur mit deinem hier VLC-Media-Dingsbums da machst, dann kannst du auch ein bisschen vorspulen und schreibst halt nur die wichtigen Blöcke. Aber ich bin jemand, ich transkribiere 99%, ja.
Und wenn du dann alles gesammelt hast, dann das ganze Material und ich stelle mir jetzt irgendwie eine riesig große Word-Datei vor mit deinem ganzen Recherchematerial. Wie gehst du dann weiter vor? Machst du dir eine klare Struktur oder schreibst du dann drauf los?
Nee, ich schreibe nie drauf los eigentlich. Bei mir ist es so, bevor ich irgendwas transkribiere, gehe ich erst durch meine Notizen. Weil im Blog ist es so, du hast da ja die wichtigen Sachen irgendwie mal markiert oder so. Ich gucke da durch, was ist irgendwie interessant, was ist eher unnötig. Und ich bin jemand, ich brauche einen Einstieg. Ich brauche irgendwas, was am Anfang ist, sonst kann ich nicht anfangen. Und wenn ich das habe, bin ich einigermaßen beruhigt und dann du weißt ja auch irgendwie, was du von den Transkriptionssachen brauchst. Also zum Beispiel, wenn es um seine Vergangenheit geht, das sind ja Dinge, die du nicht miterlebt hast, sondern einfach nacherzählen musst. Aber das sind halt schon feste Blöcke. Also das ist ja bei jedem Protagonisten so. Kindheit, weiß ich nicht, Wendepunkt jetzt oder halt, ne? Das sind halt so Sachen, die er nacherzählt und das sind schon feste Blöcke. Und ich schreibe diese Blöcke halt immer auf Zettel und arbeite eigentlich erstmal mit diesen Zetteln. Also ich brauche schon dieses große Ganze erstmal. Ich muss erstmal wissen, wo bin ich? Also von wo aus, also wenn man sich das vorstellt wie so eine Autofahrt, ne? Also von wo aus starte ich? Wohin will ich ungefähr? Und welche Raststätten gibt es auf dem Weg? Das brauche ich, bevor ich irgendwie anfangen kann.
Und das heißt, du schreibst dir sozusagen, wenn das Tonband abhörst, schreibst du dir thematisch so die Blöcke so zusammen. Und da hast du dann auf deinem Schreibtisch alle liegen, damit du sie sortieren kannst.
Also ich kann dir das kurz zeigen, wenn du möchtest. Weil ich lustigerweise an meinem Arbeitsdinger immer noch die Post, also ich arbeite mit Post-its. Ich schreibe dann Szene, Doppelpunkt, Martins in der Liege. Szene, Doppelpunkt, Fußball gucken. Weiß ich nicht, Info, Dystonie. So ordne ich die Sachen. Und dann habe ich halt meine Wand in meinem Arbeitszimmer und alles erstmal so auf einer Seite und dann gucke ich erstmal so, okay, was wäre denn eigentlich eine coole Sache, um einzusteigen? Es kann ja auch ein Gedanke sein. Also ne, ich habe das ja relativ klassisch gemacht. Und dann schiebe ich das halt so rum. Ne? Und dann habe ich halt so zum Beispiel diese Einstiegsszene, die gefiel mir ja schon relativ am Anfang sehr gut, weil das halt einfach was Besonderes war. Ne, wie der da halt liegt und von seinem Traum erzählt. Da wusste ich schon am Anfang, als der mir das erzählt hat, das ist so cool. Das muss irgendwie ein Podest, ein besonderes Podest haben. Das kannst du nicht irgendwie in die Mitte so reinschmurbeln oder sowas. Und so baust du halt nach und nach, hangelst du dich so rum. Also manchmal ist es auch so, dass eine Szene besonders gut zu einem anderen Block passt. Zum Beispiel, es war totaler Zufall, dass da gerade die EM lief. Und wir haben halt zusammen dieses Spiel geguckt, wo Deutschland gerade gespielt hat und haben uns ein bisschen über Fußball unterhalten. Und das passte halt einfach sehr gut, weil dazu, dass Martins selber auch ein Fußballfan ist und einer seiner prägendsten Ereignisse eben beim Fußballspielen sich ereignet hat.
Und so, weil er sich im Central Park verletzt hat.
Genau, richtig. Also er hingefallen ist beim Fußballspielen, Stein in Arm und dann war der ganze Arm, im Arsch, also der Nerv durchtrennt und der Arm dann halt im Arsch. Und diese Blöcke siehst du halt, wenn du das einfach mal auf diese Post-its schreibst. Weil das hilft auch, weil du dampfst ja auch die Informationen in einer gewissen Weise ein. Ne? Du reduzierst es ja auf das Wesentliche. Und ja, das ist eben auch wichtig für die Struktur.
Und arbeitest du dann auch nach irgendwie so klassischen mystischen Erzählungen? Also sowas wie die Heldenreise oder die Tragödie?
Ja, ich lese mir immer vorher den Ring der Nibelungen durch. Nein, das mache ich natürlich nicht. Nein. Also, nee, ehrlich gesagt. Also ich.
Ist das dann eher so Intuition, würdest du sagen?
Ja, also wir haben auch in der Journalistenschule diese, also wir hatten auch Dramaturgie, ich weiß gar nicht, ob das so hieß, ja, ich glaube schon. Also wir hatten diesen Block auch. Wir haben auch diese klassischen Schemata, Heldenreise und sowas, aber also ehrlich gesagt orientiere ich mich nicht so da dran. Also am Anfang, wenn ich mich auf die Suche nach Geschichten begebe, gucke ich schon so ein bisschen, weil das Wichtigste an einer guten Geschichte, also ist halt einfach, dass da irgendwie ein Konflikt ist. Also wenn du halt nur so eine Happy-Geschichte, es ist halt, ja, ist vielleicht auch irgendwie ganz nett, aber es wird halt spannender, wenn du irgendwie einen Konflikt hast. Und mit diesem Auge kannst du ja losziehen. Aber wenn du, also beim Schreiben mache ich das jetzt nicht, dass ich so gucke, so, okay, das ist jetzt dieser, ich weiß nicht, was es da alles so gibt, ne, so dieser Climax und dann irgendwie so Wendepunkt und so. Also ich weiß davon, aber ich benutze das jetzt nicht so.
Dann ist es am Ende mehr so ein Gefühl, würde ich sagen, oder?
Ja, also jede Geschichte ist ja auch unterschiedlich, ne, also ja, so gesehen, wenn du den Text anguckst, habe ich schon so eine gewisse klassische Struktur drin, weil du hast ja einen Endpunkt, eben dieses Konzert, und der Pianist hat Angst, also ist halt auf dem Weg zu diesem Konzert und er hat Angst, ob er wirklich dieses Konzert überhaupt spielen will. Ne? Einerseits, weil er halt überhaupt Bühnenangst hat, und auf der anderen Seite, ob seine Hände versagen. Das ist der natürliche Konflikt. In dieser Weise ist es schon relativ klassisch. Dann ist es schon klassisch, dass ich halt kurz vor dem Höhepunkt, dass ja das Konzert ist, eingestiegen bin. Nämlich wir sind in seiner Kabine er hat halt diesen, er schläft halt und er hat erzählt von diesem Traum, den er halt immer hat vor Konzerten, nämlich dass seine Hände einfach versagen. Und dann fängst du halt von vorne an, sozusagen am Anfang des Tages, und begleitest ihn halt durch seinen Alltag. Also ja, am Ende hast du recht, das ist schon relativ klassisch. Also ist es hilfreich, diese Muster zu kennen, weil das halt Erzähltechniken sind, aber ich würde mich jetzt nicht so sklavisch daran halten.
Ja, ich verstehe. Und wenn du eine Szene ausformulierst, ist es dann so, hast du da irgendwie, ich sag mal, ein Prinzip, das du verfolgst, oder schreibst du die Szene erstmal so runter? Also wie strukturierst du einen Absatz, in der eine Szene dargestellt wird?
Ah. Also eine Szene. Also es gibt zwei Sachen, auf die ich halt achte. Also eine Sache ist, dass du, also ganz klassisch Wolf Schneider, Hommage, rest in peace, also eine Sache in einem Absatz.
Ja.
Ne? Also nicht zu viel, nicht überladen. Nimm dir die Zeit, um eine wichtige Sache zu erzählen. Und die Sache sollte auch irgendwie für etwas stehen. Also die Art, wie du Szenen auswählst, das sollte halt schon irgendwie charakteristisch für ihn sein. Es gibt ja immer, kennst ja diese, wir sitzen in dem Café und Barbara Müller rührt in ihrem Café rum und nimmt einen Schluck und dann wird das in jedem sehr erzählerisch beschrieben. Sie streckt den kleinen Finger und schlürft und dann setzt sie die Tasse ab und da fällt noch so ein Tropfen rein. Das ist ja Quatsch. Ne? Und also diese Szene sollte für irgendetwas stehen. Das ist ein Punkt und der andere Punkt, den ich mir halt immer vor Augen führe, ist, ich stelle mir vor, ich bin so wie, ich bin wie die Kamera, die über seine Schulter schaut. Also du musst dir so vorstellen, ich bin ja großer Fan von Videospielen. Du bist wie in einem First-Person-Rollenspiel. Du bist die Person, du siehst seine Hände, was seine Hände machen. Und so wie diese Hand zuerst diese Kaffeetasse greift und dann zum Mund führt, also diese Herleitung, so würde ich das auch erzählen. Also dass du halt wirklich dem Menschen über die Schulter guckst. Ne? Also jetzt nicht unbedingt die Kaffeeszene, aber halt, dass du den Leser so in die Hand nimmst, dass du halt langsam ihn in diese Szenerie einführst. Ich kann dir ein Beispiel nennen, ist jetzt aus der Filmwelt. Ich liebe Der Pate. Hast du geguckt?
Ja, habe ich gesehen.
Okay.
Ja.
Es gibt doch diese erste Szene im ersten Film, absolut legendär, wo Bonacera, dieser Bestatter, erzählt, ich glaube an Amerika. Und du siehst ihn in einem Close-up, du siehst nur sein Gesicht und er erzählt diesen, also du denkst, dass es ein Monolog ist. Ne? Er erzählt von seiner Tochter, die eben von irgendwelchen Gangstern, misshandelt wird. Und langsam zieht sich aber diese Kamera zurück und du merkst dann irgendwann, der erzählt nicht dir das, sondern der erzählt das dem Paten. Und den siehst du aber auch nicht direkt, sondern du wirst langsam in diesen Raum geführt, du siehst dann irgendwann eine Schulter von ihm, dann siehst du halt die rechte Gesichtshälfte, also ne, den rechten Hinterkopf von Marlon Brando und dann erst siehst du ihn. Also diese langsame Heranführung, also so gehe ich halt auch vor, wenn ich Szenen beschreibe, also langsam alles, Details nach und nach einführen.
Ich stelle mir das gerade so vor, dass du sozusagen dann zwei, drei Sätze geschrieben hast und dann überlegst, okay, wenn jetzt ein Fremder diese Zeilen liest, was für Bilder erzeugt das in seinem Kopf? Und wichtig ist bei dir offenbar, dass du dir überlegst, dass die Kamera immer relativ nah am Protagonisten ist oder sogar vielleicht sogar über seine Schulter schaut.
Ja, also
geht natürlich nicht immer, nicht? Also
ja, also es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Also dieses über die Schulter schauen ist ja auch nicht immer das to go, ne? Aber was ich damit meine, ist eben die Szene nicht mit 1000 unnötigen Details aufladen, ne? Also man macht ja zum Beispiel gerne, weiß ich nicht, wenn irgendjemand in ein Auto steigt. Ja, Walter Müller steigt ins Auto, das Auto ist rot, hat 180 PS, ja, die Ledersitze sind weiß, er hat sie in mühevoller, mit viel Geduld ausgesucht und er fährt dann zum Krankenhaus, wo seine Frau liegt, die im Koma liegt oder so. Da ist das Auto natürlich scheißegal, ne? Also da halt gucken, wo willst du denn eigentlich hin? Also wenn du eine Szene angehst, beziehungsweise wenn du einen Absatz angehst, dann ist das eigentlich im Prinzip eine kleine Geschichte, die genauso viel Dramaturgie erfordert wie das große Ganze. Also diese Mikrodramaturgie sozusagen. Also so solltest du halt genau an Szenen rangehen, dass du die halt mit einer Besonderheit irgendwie einsteigst, wie wenn du den Text generell einsteigen würdest. Und die sollte auch mit einer gewissen Pointe aufhören, wie auch der Text mit einer besonderen Pointe irgendwie aufhören soll.
Und ich habe mal den Tipp gehört, dass man, wenn man Scene schreibt, möglichst Verben nehmen soll, die man auch in der mündlichen Sprache verwendet und nicht sowas Gekünsteltes. Und ich würde sagen, deine, wenn ich dann Texte so lese, dann scheint sich auch daran zu halten, oder?
Weiß ich nicht, sag du es mir. Also es gibt ja immer so dieses Ding, ne, mit den, ja, benutze starke Verben und so. Also
ja, starke Verben schon, aber halt jetzt auch nicht so, die man gar nicht selbst verwenden würde, wenn man einem Kumpel eine Story erzählt. Also wenn ich jetzt bei einem Bier sitze und jemandem erzähle, was irgendwie passiert ist gestern,
ja,
dann würde ich jetzt auch nicht irgendwelche extravaganten Worte wahrscheinlich dafür benutzen.
Macht das jemand? Ich weiß nicht.
Nee, genau, man macht das nicht, wenn man einfach in der Kneipe sitzt, sondern man erzählt einfach so, wie man erzählt.
Ja.
Und ich würde sagen, bei einer guten Reportage ist das ähnlich, dass man eben auch eher so die Vokabeln benutzt, die man so im Alltag verwendet.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja, also, ja. Ich glaube, das geht so ein bisschen in Richtung, das ist so eine Geschmacksfrage, beziehungsweise da geht es so ein bisschen, kann es auch so um Kitsch gehen, ja? Also, wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt schreiben würde, Martins, er spielt halt Klavier, ne? Also kann man auch irgendwie schreiben, er liebkost die Tasten. Meinst du, ne? Also,
sowas, genau.
Also kann man ja schreiben. Sollte man nicht schreiben? Ja, da bin ich voll bei dir, also er spielt halt einfach Klavier. Aber wenn es dann wenn du das mit der Lupe anguckst, was er macht, also wenn du jetzt zum Beispiel als handelnden Protagonisten nicht Martins nimmst, also nicht Martins spielt Klavier, sondern seine Hände, was machen seine Finger? Also wenn du halt auf das Objekt guckst, was machen seine Finger? Da hast du halt so ein bisschen mehr Spielraum, und das habe ich ja auch ein paar Mal gemacht, weil ich halt selber, also ich glaube, das war eben auch der Vorteil, dass ich selber ein bisschen Klavier spiele, dass du halt auf die Hände guckst. Was machen die Hände? Ich habe zum Beispiel einmal das Bild genommen, sie torkeln über die Klaviatur wie eine betrunkene Spinne. Und dieses Bild kam mir halt, weil ich genau geguckt habe, nicht auf ihn als Person, sondern was machen seine Hände. Und das kam mir halt wirklich so vor, weil er halt so. Und dieses Bild kam mir halt sofort in den Kopf geschossen. Da ist es in meinem Fall so, wenn ich halt spontan diese Ideen habe, dann schreibe ich mir das auf. Selten ist es so, dass ich mir aufschreibe, aha, Martin spielt Klavier, und am Schreibtisch überlege, oh, was ist denn hier eine coole Metapher? Und ganz schlimm ist es, wenn dir keine coole Metapher einfällt und dir irgendwas aus dem Gehirn rausquetschen willst, dann wird es meistens, also das merkst du dann auch, dann wird es irgendwie gewollt, und also das checkt der Leser schon.
Und die Metaphern, die du so im Text hast, die du so aufschreibst, die kommen dir gar nicht unbedingt am Schreibtisch, sondern die kommen dir währenddessen oder wenn du halt über den Text nachdenkst, aber nicht unbedingt sozusagen am Schreibtisch beim Schreiben.
Also, ja, so unterschiedlich. Also ich hab ja keine, hier bin ich jetzt kreativ und da bin ich nicht kreativ. Das ist unterschiedlich, ne? Also manchmal, wie bei dieser betrunkene Spinne-Dings, da habe ich das direkt gesehen und da kam mir dieses Bild in den Kopf, ne? Also manchmal kommen dir solche Sachen, manchmal ist es halt so, du hast irgendeine Szene und du suchst eine Metapher oder irgendwie was, du denkst darüber nach und du denkst jetzt nicht unbedingt, oh, ich muss eine Metapher dafür haben, sondern du denkst einfach darüber nach, wie kann ich das gut beschreiben? Und da ist eben die Metapher ein Mittel. Es ist ja nicht das Nonplusultra, sondern es ist ein Mittel, genauso wie ein gutes Verb ein Mittel ist. Und während du halt darüber nachdenkst, kommt dir möglicherweise eben eine gute Metapher in den Kopf. Aber genauso gut kann dir irgendwas anderes in den Kopf kommen, ne?
Ich finde, du hast eine unfassbar schöne Sprache. Ich lese mal einmal einen kleinen Part vor. Ein weißer Malteser trippelt ihm hinterher, Sebastian, mehr Wolke als Hund. Die ganze Wohnung ist Musik. An den Wänden hängen Gemälde der Carnegie Hall und des Lincoln Center. In den Regalen Auszeichnungen, Trophäen, Fotos seiner Hände. Darunter grinst sein jüngeres Ich auf Schallplattencovern. Alles wirkt wie ein Denkmal, das daran erinnert, es gab diese Zeit tatsächlich. Am Anfang dieser Passage hast du auch wieder eine schöne Metapher mit diesem Hund als Wolke. ist das auch sozusagen entstanden, so als du ihn gesehen hast, wie dieser Hund da durch die Wohnung jagt? Okay, das sieht irgendwie aus wie eine Wolke, oder?
Als ich ihn gestreichelt habe.
Ja.
Streicheln. Weißt du fasst diesen Hund an Und dann denkst du, du bist im Himmel. Du bist so ein Engel, so eine, weißt du, und dann fasst du so eine Wolke an. Und er war sehr weich. Also.
Ja. Ja, und das finde ich, das zeichnet den Text aus, dass du unfassbar viele treffende Wie-Vergleiche und Metaphern gefunden hast. Und ich kenne das von meinem Strand, dass es mir teilweise echt schwerfällt, irgendwie jetzt so gute Entsprechungen zu finden für irgendwas, was ich darstellen will. Mhm. Hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie man das gut hinkriegt? Also du hast gesagt, so es kommt halt irgendwie so spontan, wenn du es irgendwie dann auch fühlst und in der Recherche oder teilweise auch beim Nachdenken. Aber gibt es eine Strategie, um auf gute Vergleiche und Metaphern zu kommen?
Also es ist interessant, dass du das sagst, weil eine Mitschülerin von der Nachschule hat mal gesagt, dass ich viel zu viele von diesen Wie-Vergleichen benutze. Und ich sehe den Punkt. Ich bin da wirklich so ein bisschen verliebt in diese Dinge. Und ich muss auch sagen, das muss man schon dosieren. Ich bin schon jemand, der das manchmal nicht so unter Kontrolle hat. Ich mache manchmal zu viel und schreibe das so in die Masse. Und bevor ich das abgebe, überlege ich auch nochmal, muss das wirklich sein und ist das wirklich gut? Mhm. Ja, also es ist schon so, dass ich so ein bisschen brainstorme und manchmal, also bei dem Sebastian kam das jetzt relativ spontan, aber manchmal ist es halt so, dass ich schreibe, Sebastian, ein Hund wie XXX. Und dann ist das halt so ein Platzhalter, wo ich dann denke so, okay, ja, überlegst du später nochmal, machst erstmal woanders weiter. Und da ist es in den allermeisten Fällen so, dass ich nicht nochmal darüber nachdenke. Erstens, weil es sau anstrengend ist, wenn mir spontan nichts einfällt. Und zweitens, was ich eben gerade gesagt habe, es wird gewollt. Mhm. Ja? Manchmal ist es aber eben auch so, wo ich denke, ich weiß schon irgendwie die Richtung und suche aber noch was Besseres. Ja, also die eine Metapher ist vielleicht schon ganz gut, aber da kommt eben noch was Besseres. Und da, finde ich, lohnt es sich schon, darüber nachzudenken. Und ja, ich mache das halt so, wenn ich gerade irgendwie über sowas hänge, dann weiß ich nicht, mache ich einen Spaziergang oder gehe duschen oder so oder mache was komplett anderes. Und ja, wenn du aber einfach nicht darauf kommst, dann lass los. Mhm. Let it go.
Also vielleicht zum Ende hin, wie sich dein Schreibstil entwickelt hat. Konntest du von Anfang an, hast du irgendwie Talent für Schreiben?
Oh Gott, das ist eine unangenehme Frage. wie soll ich sagen? Also ich bin ja so gesehen noch überhaupt nicht lange in diesem Business. Deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, dass ich schon immer so ein Händchen dafür hatte. Ne? Also wenn man meinen Lebenslauf angeht, ich hab die ersten 20 Jahre noch nicht, ich wusste noch nicht mal, was Journalisten überhaupt machen. Deswegen, also es macht mir auf jeden Fall Spaß und ich glaube, der Grund, weshalb es mir Spaß macht, ich mag auch diesen Schreibprozess. Also man hört ja immer so, ja, ich hasse Schreiben. Alle hassen Schreiben, jeder mag geschrieben haben und so. Bei mir ist es halt nicht so. Ich mag das tatsächlich ziemlich gerne, weil ich es, also es ist halt für mich so ein bisschen wie so ein Ventil. Also ich glaube, deswegen ist auch dieser Text so ein bisschen was Besonderes, was ich selbst, also von den Sachen, die ich geschrieben habe, hat mir besonders Spaß gemacht, weil es eben auch um Musik ging. Und wenn du halt über Musik schreibst, als Musiker, kannst du natürlich einerseits sehr lautmalerische Sachen verwenden, aber du hast auch, also ich mag es halt auch in gewissen Rhythmen und Melodien zu schreiben. Also Rhythmus ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Ne? Und als jemand, der halt Musik macht, ja, das sind so Sachen, auf die ich persönlich achte, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Das wäre jetzt, glaube ich, zu weit gegriffen, zu sagen, so, ich habe mal Klavier gespielt und deswegen habe ich ein Metronom beim Schreiben neben mir oder sowas. Mhm. Ne?
Aber trainierst du so dein Schreiben so abseits vom Journalismus? Also wenn du irgendwie eine Szene siehst, wenn du unterwegs bist, hast du dann so den Impuls, das aufzuschreiben?
Ich gehe jeden zweiten Tag ins Gym und ich trainiere aber nicht, sondern ich schreibe über alle, die da trainieren. Nein. Ich trainiere das eigentlich jetzt nicht so, indem ich Tagebuch schreibe oder sowas. Mhm. Überhaupt nicht. Gleichzeitig ist es etwas, was man trainieren kann und trainieren sollte. Also was ich manchmal mache, ist, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie ich anfangen soll, dann lese ich manchmal, oder wie ich weitermachen soll, dann lese ich manchmal bestimmte Bücher, um in die Stimmung zu kommen. Also ich mag es halt total gerne, ja, so leichte und lustige Sachen zu schreiben. Mhm. Und das habe ich halt so ein bisschen, zum Beispiel, weil ich ein großer Fan von Mark Fischer bin oder Axel Hacke. Das sind halt so zwei Leute, die, also ich würde es nicht genauso machen, aber ich kann den also gerne, das ist etwas, was ich auch bei Martins gelernt habe. Wir haben uns zum Beispiel über Bach unterhalten und er hat gesagt, Glenn Gould, ganz, ganz bekannter Pianist, der als der größte Bach-Interpret gilt. Und er hat gesagt, Glenn Gould ist für ihn der beste Bach-Interpret, aber er würde niemals so spielen. Er spielt ganz, ganz anders. Aber er hört ihm einfach gerne zu und es inspiriert ihn, aber auf seine Weise und was er am Ende macht, ist was komplett anderes.
Und so ist es, wenn du Mark Fischer liest, dann kommst du in so eine Stimmung, bist wieder inspiriert, aber
genau, das ist halt anders. Genau, also du beschäftigst dich ja mit der gleichen Sache, ja, also du schreibst auch eine schon irgendwie unterhaltsame Geschichte und liest halt irgendwie was von Mark Fischer. Und Mark Fischer, der hat das halt total ausgereizt, diese Ich-Geschichten und so. Und so würde ich das nicht machen. Aber es bringt mich schon irgendwie in so eine gewisse Stimmung, das auf meine Art und Weise zu machen, zu interpretieren. Also nicht, dass ich ihn interpretiere, aber halt irgendwie in die Stimmung zu kommen, wie ich meinen Text besser machen kann. Also, ja.
Und machst du so, dass du erstmal dann schnell alles runterschreibst und dann polierst? Oder bist du eher jemand, der so perfekten ersten Absatz schon braucht und dann immer so weiter?
Meinst du, was den Anstieg angeht? Oder,
Ja, genau. Also ich habe das schon oft gehört, dass Leute, keine Ahnung, ersten 5 Sätze schreiben. Mhm. Und dann nicht einfach weiterschreiben, sondern wieder zum ersten Satz springen. Mhm. Und dann da irgendwie einen Fehler sehen.
Ja.
Und den irgendwie korrigieren wollen.
Ja.
Und dann beim zweiten Satz genauso.
Ja.
Und ich glaube, also mir persönlich hilft es erstmal, irgendwie einen fertigen Text zu haben und den dann weiter zu bearbeiten. Mhm. Wie ist es bei dir?
Ja, ich mache das auch, wie du als erstes beschrieben hast. Ich zwicke gerne und bastel gerne an meinen ersten paar Sätzen rum, aber es liegt eher daran, nicht weil ich so manisch auf die erste Sätze stehe. Also ich mag das schon ganz gerne, aber es liegt eher daran, dass ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Es ist dann eher so dieses, du musst eigentlich schreiben und du machst irgendwie Kaffee oder putzt die Küche oder sowas, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Aber im Prinzip ist es schon eher so, dass ich erstmal die Sachen aufschreibe, wie sie für mich am besten passen. Und das ist meistens so, dass ich viel, 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 viel zu viel schreibe. Also meine Ressortleiter früher, die mich redigiert haben, ich will gar nicht wissen, was die gedacht haben. Ich habe mich auch jedes Mal tausendfach entschuldigt, weil ich immer das Doppelte schreibe. Ich bin halt so jemand. Also ich sage immer, es gibt zwei Arten von Journalisten. Es gibt Bildhauer und es gibt, ich sag mal, Skulpteure. Die Bildhauer haben einen Steinklotz vor sich und hauen alles weg, was ihnen nicht gefällt. Also sie arbeiten mit dem, was schon da ist, und hauen das weg, was unnötig ist, und am Ende kommt halt ein Kopf von Beethoven oder irgendwie sowas raus. Die anderen haben eine Tonmasse und formen aber aus dem Nichts quasi, die fangen unten und klein an. Sie formen dann halt aus dem Ball formen sie langsam einen Kopf und dann Ohren und so. Ne? Die bauen halt aus dem Nichts von 0 auf 100, und bei mir ist es halt eher so von 200 auf 100. Also mir fällt es halt einfacher, weil ich dann erstmal weiß, was ich habe und dann entscheiden kann, was unnötig ist.
Ne? Ja, verstehe.
Bei der anderen Möglichkeit hätte ich, glaube ich, viel zu viel Angst, dass ich irgendetwas Wichtiges vergesse, wenn ich oben anfangen würde und einmal erstmal alles durchschreibe. Aber beide Sachen sind, das ist eine Typfrage, ne? Also beide Sachen sind genauso vertretbar. Ja.
Und könntest du sagen, was dir mehr Spaß macht, die Recherche oder das Schreiben?
Also bei mir persönlich, ich finde halt, also das denkt man manchmal vielleicht nicht, aber ich so als introvertierte Person, ich hasse es manchmal mit den ersten Kontakt mit Menschen, hasse ich. Ich hasse es, Leute anzurufen und denen zu erklären, hey, wir kennen uns nicht, aber ich möchte alles aus deinem Leben wissen, bitte hilf mir. Das hasse ich. Das ist das alles. Wenn du erstmal dabei bist, und also bei Martin Schwarz dieser Knackpunkt, ne, dass er weiß, aha, ich spiele auch und wir können uns auf eine komplett andere Art unterhalten, dann hat es Spaß gemacht. Aber davor war es absolut schlimm, habe ich gehasst, weil ich denke so, oh Gott, der hat überhaupt nichts davon, mit zu reden, das ist mir eher unangenehm. Und beim Schreiben ist es dann halt dann schön, weil dann ist die harte Arbeit eigentlich schon getan, weil du hast dann alles. Du hast, ne, also, oder das meiste. Und dann habe ich mit Ruhe, dann ist niemand anders da und dann, also es ist...
Du genießt das dann auch so, das Schreiben, und das macht Spaß, hast du gesagt, ne?
Ja, also ich, ja, es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt immer himmelhoch jauchzend so und so. Also natürlich denke ich Momente, wo ich so denke, alles irgendwie scheiße. Also es ist bei mir nie so weit, dass ich denke, ich schmeiße alles weg. Ich bin auch kein Fan davon. Habe ich auch noch nie. Ich habe noch nie von neu angefangen, weil ich vorher so viel darüber nachdenke, wie ich anfange, dass ich das meistens nicht brauche oder nicht will oder so. Im Endeffekt macht mir die Arbeit an dem Text schon sehr, sehr viel Spaß, dass ich jetzt nie depressiv werde oder so.
Ja. Ja. Wie lange hast du an dem Text jetzt geschrieben, an Maestro?
Das 10 Tage. Also es kommt immer drauf an. Also die erste Version, die ich dann abgegeben habe, ich glaube, es waren so eher zwischen 10 Tagen und 2 Wochen. Mit den ganzen Schleifen, die es dann war, also ich habe das ja in Praktikum gemacht, dann hatte ich 2 Wochen Urlaub und habe das im Urlaub geschrieben. Und danach hatte ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich Seminar oder Praktikum hatte. Und also es hat schon noch ein bisschen gedauert mit den Redigaturschleifen und mit dem Doc. Aber das Schreiben der ersten Version war so ungefähr 2 Wochen.
Fragen durch. Vielen, vielen Dank. Mega viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, ich fand es auch richtig toll. Also danke nochmal für die Einladung.